weckt Leidenschaft.
Yes, so ist es. Da ist das Bild. Das habe ich heute Nacht um 24 Uhr gemalt. Das andere habe ich ja verschenkt, darüber verfüge ich nicht mehr. Okay. Wenn es um den Heiligen Geist geht, dann stoßen wir leider auf vier verschiedene Einstellungen. Die einen lehnen den Heiligen Geist ab, weil er natürlich nicht greifbar ist. Er könnte ja in meiner Gemeinde oder er könnte ja in meiner Familie was bewirken, was ich nicht mehr im Griff habe. Die zweiten sagen, ja, ja, ich weiß um den Heiligen Geist. Die haben alles Wissen. Aber das reicht nicht. Die dritten sind die, die sagen, sie empfangen. Heiliger Geist, komm. Und die vierten, das wollt ihr jetzt natürlich gern wissen, gell? Die brennen. Die lassen sich entzünden. Im Römerbrief lesen wir das, ich schenke euch einen brennenden neuen Geist. Wenn dieses Feuer in dir brennt, du, ich sag dir, dann wirst du ein geistlicher Pyromane. Ja. Die Leute neben dir, die merken das. Die werden dich fragen, wo warst du? Also diese Scheu vor dem Heiligen Geist dürfen wir ablegen. Er ist einfach souverän. Wir haben es gerade in diesem Film gesehen, was von Jesus gesagt wird, gilt genauso für den Heiligen Geist. Er, der Vater und der Sohn sind eins. Es ist natürlich vielleicht für manche kluge Leute eine Provokation, wenn er sagt, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern auf meinen Geist. Das schmeckt natürlich klugen Leuten nicht. Was? Ja, ich meine, der Verstand ist ein Gottesgeschenk, Halleluja. Aber wir sollen uns nicht über ihn erheben. Du wirst den Heiligen Geist und den himmlischen Vater per Verstand nicht restlos erklären können. Er ist höher. Also machen wir ihn nicht klein. Ich habe ein wunderbares Buch gelesen vor Jahren, ich lese es immer wieder. Brennan Manning, ein ehemaliger Franziskanerpriester, tritt aus dem Kloster aus, weil er gemerkt hat, die Enge ist nicht das, was Gott vorgesehen hat. Und wird ein bekannter Schriftsteller und ein bekannter Prediger außerhalb des Klosters. Ist verheiratet, lebt in New Orleans und er schreibt ein Buch, Das Kind in seinen Armen. Ich meine, ich bin jetzt 79, ich bin immer noch Kind. Und ich bin's gerne bei ihm. Und er stellt die Frage, wie viel Asche hast du über Jesus ausgeschüttet, damit du dieses Feuer nicht mehr spürst? Warum ist das Feuer erloschen? Sind es deine Aktivitäten? Sind es deine Vorstellungen, was zu gehen hat und was nicht zu gehen hat, was nicht sein soll? Oder ist es der Hang, wir haben gestern drüber gesprochen, zur Perfektion? Da hat Gott keinen Platz mehr, du machst ja alles selber. Das ist Asche. Wie viel Asche? Und wenn du dich dabei erkennst, dass du vieles aus eigener Kraft machst, dann kann es sein, dass du bis an den Punkt kommst, wo du einen Burnout hast. Hast du ausgebrannt, ne? Das ist nicht die Absicht Gottes. Nein. Er will dich täglich neu erfrischen. Deswegen laden wir ihn ein. In Apostelgeschichte können wir sagenhafte Dinge lesen. Ausgerechnet der Petrus wird gesalbt mit dem Heiligen Geist und predigt vollmächtig. Paulus wird erfüllt, nachdem er die Christen verfolgt hat und vors Gericht gebracht hat. Erfüllt, weil der Hananias gehorsam ist und ihm die Hände auflegt. Der Herr hat mich geschickt, damit du wieder sehend wirst, das ist auch symbolisch zu sehen, und den Heiligen Geist empfängst. Empfangen. Erfüllt, getauft, entzündet. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wow. Und er steht zu dir. Und es gibt in Apostelgeschichte wunderbare Abschnitte, die lese ich kurz. Erstens Apostelgeschichte 1,5. Jesus mit seinen Jüngern noch zusammen und sagt, bleibt in Jerusalem und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Vers 8, der berühmte Vers, über euch werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa und Samarien, also bis ans Ende der Welt. Apostelgeschichte 2, ersten drei Verse, das Pfingstwunder, nächsten Sonntag. Als der Pfingsttag gekommen war, waren alle an dem Ort beieinander, die Jesus ihnen empfohlen hat. Hier sind sie, noch ein bisschen in Dunkelheit, ne? Und dann kommt das Feuer des Heiligen Geistes im Vers 2 mit Brausen und mit Feuerflammen und sie werden entzündet und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, darüber haben wir gehört und praktiziert, wie der Geist es ihnen eingab auszusprechen. Das heißt, wenn du zu einer spannenden oder herausfordernden Aussprache kommst, zu einem Gespräch, zu einer Sitzung in deiner Firma oder was auch immer, oder mit deinem Ehepartner oder mit deinen Kindern, dann lass dich vom Heiligen Geist leiten. Und der Heilige Geist wird mit Liebe und Wahrheit übersetzt. Und das ist bei denen erfolgt. Ich habe bewusst auch so ein paar Juden hin, das waren ja alles Juden, ne? Hingemalt. Die hatten keine Ahnung. Aber Jesus wusste, was sie brauchen. Er wusste es. Was haben wir noch? Apostelgeschichte 2,17. Da gibt es dann Leute, ja, das galt für die damals. Wo steht denn das? Es steht im Apostelgeschichte 2,17 bis 21. 2,17-21. Und es soll geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Eure Söhne, eure Töchter sollen weissagen, eure Jünglinge sollen Gesichter sehen, eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und meine Mägde will ich jeden Tag meinen Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun. Verheißung pur. Und das passiert auch in Jerusalem. Das passiert da. Und die Leute, die das hörten, Pfingsten ist ja in Jerusalem heute noch furchtbare Action. Jeder fährt nach Jerusalem. Das war damals schon so. Ostern oder Pfingsten, man geht nach Jerusalem. Und da waren Tausende von Leuten und die hörten diese Jünger jetzt in ihren Sprachen predigen mit einem sensationellen Freimut und waren erschüttert. Erstens über die Sprache, zweitens über die Power, mit der sie gepredigt haben, und fragten dann, Apostelgeschichte 2,37, was sollen wir tun? Die waren, kamen schleudern, versteht ihr? Die wussten nicht, was sie tun sollen. Und was sagt Petrus? Jetzt voll des Heiligen Geistes. Tut Buße! Lasst euch taufen und empfangt die Gaben des Heiligen Geistes. Das war seine Antwort in einem Satz. Oft sind wir so sprachlos. Was sollen wir den Menschen antworten, die uns attackieren wegen unserem Glauben? Ein Vers genügt. Ein Vers genügt. Und in Apostel 4, 13 lesen wir etwas, wo die Gegner, die Pharisäer, die Superfrommen, gesagt hat: Sind das nicht diese einfachen Leute vom See Genezareth? Die können eigentlich nur fischen. Wo haben sie diesen Freimut her? Wo haben sie diesen Freimut her? Ja, von Gott selbst. Er hat sie erfüllt. Und das muss uns Mut machen, dass wir eben unbegrenzte Möglichkeiten haben. Kostet sie aus. Wo ist deine Leidenschaft? Wo ist deine Begeisterung? Wo ist das Feuer geblieben? Wer hat sie dir geraubt? Du hast mal gebrannt oder vielleicht brennst du noch ein bisschen. Er möchte dich entzünden und er tut es auch. Da gibt es ein wunderbares Lied. Zünde an dein Feuer, brenne lichterloh. Halleluja. Da gibt es fromme Leute, die haben diese wunderbaren Lieder geschrieben, die wir hier singen. Und das baut uns auf. Das baut uns einfach auf. Brennend im Geist, Römer 12, 11. Diese sieben Sendschreibgemeinden in Offenbarung 2 und 3 waren ja zur damaligen Zeit sensationelle Gemeinden. Die hatten viel Zulauf und da ging die Post ab. Und werden aber überführt. Von Lukas schreibt das in der Apostelgeschichte, in der Offenbarung. Offenbarung ist von wem geschrieben? Johannes. Ne? Der hat das auf Patmos anscheinend empfangen. Und die erste Message geht an die Epheser. Epheser, eine Riesenstadt, heute noch, monumental. 500.000 christliche Touristen jedes Jahr, bringt den Türken sehr viel Geld. Und er sagt, ich habe gesehen, wie ihr gelitten habt. Ich habe gesehen, wie ihr standgehalten habt, wie ihr widerstanden habt. Und jetzt kommt der Hammer. Aber ich habe gegen euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Wie kriege ich die erste Liebe wieder? Indem ich den Heiligen Geist einlade, der die Liebe ist, und mich beflügeln lasse von ihm. Mich inspirieren lasse von ihm. Mich bewegen lasse, mich bevollmächtigen lasse, mich stärken lasse, mich salben lasse von ihm. Er ermutigt mich, er befähigt mich, er offenbart mir, er überführt mich, er in mir bezeugt, er tröstet mich, er steht mir bei, er erweckt mich immer wieder neu, er führt mich in die Wahrheit und er erfüllt mich mit seiner Liebe. Zurück zur ersten Liebe. Das soll das Bild erinnern. An das soll das Bild erinnern. Durch den Heiligen Geist sind wir in der Lage, dass wir aus der Dunkelheit heraustreten ins pure Licht. Und dann sind wir Licht und Salz der Erde. Und das braucht die Welt. Das braucht die Welt. Neuer Schwung kommt in dein Leben. Du bist nicht mehr farblos, nicht mehr kraftlos, nicht mehr freudlos, nicht mehr mutlos, sondern du gehst vorwärts in der Gewissheit, der Heilige Geist in mir führt mich, leitet mich, inspiriert mich. Amen. Amen. Und dann kannst du das Lied singen, ob du jetzt auf dem Weg zur Schule bist oder zum Aldi. Atme in mir, Heiliger Geist, brenne in mir, Heiliger Geist. Wirke in mir, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Ich mache das morgens schon, wenn ich aufwache, singe ich nicht so laut, sonst störe ich ja meine Mitarbeiterin oder meine Frau. Aber da habe ich Lieder auf dem Herzen. Und das ist ein guter Tagesstart. Ein guter Tagesstart. Halleluja. Ja. Und du bist berufen, zum Abschluss. Du bist berufen, den Menschen zu sagen, was hier passiert kann. Jederzeit und überall. Dass sich jeder ausstrecken darf nach dieser Fülle des Feuers des Heiligen Geistes, auf dass die Leidenschaft wieder wach wird und du wieder tanzen und springen kannst, egal wie alt du bist. Amen. Halleluja. Das ist meine Message heute. Herr Jesus, danke, dass du es bist, der uns das verheißen hat. Wir stellen uns auf dein Wort und freuen uns, dass du uns immer wieder ermutigst, herausführst aus unserer Enge hinein in dein großes Reich und wir mit neuem Schwung unser Leben aus deiner Hand täglich neu annehmen dürfen. Amen. Amen. So, jetzt Heike. Danke.
Mein Thema heißt Leben im Vertrauen. In der Bibel steht ja, werdet wie die Kinder, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und das hat was mit Vertrauen zu tun. Ja? Kinder sind so offen, die sind so vertrauensvoll, die vertrauen dir. Ja? Die glauben dir alles, was du sagst und machen alles, also in Anführungsstrichen, ja, aber sie sind so herzlich und offen und sie vertrauen dir. Ich habe euch ja schon mal von meinem kleinen Freund erzählt, dem Piet. Der ist inzwischen 6 und das war auch mit 4. Da war er 4. Da waren seine Geschwister und seine Eltern in Holland, also er auch, und er hat eine Schatztruhe. Ja, so eine kleine Schatztruhe, da hat er, weiß ich, Stöcke, Muscheln, was weiß ich. Also was für ein Junge so alles wichtig ist. Schatz halt. Das hat er verbuddelt. In dem Umkreis irgendwo, wo die da saßen, am Strand. So, und dann hat der seinen Schatz nicht mehr gefunden. Er hat gebuddelt. Dann hat der Willi, also sein Vater, der hat echt, also ich weiß nicht, wie viel 10 Meter drumherum haben die alles umgeschaufelt, weil der Junge so unglücklich war, weil er seinen Schatz nicht mehr gefunden hat. Und dann hat sein Vater gesagt, ja Piet, also ich, keine Chance, irgendwie das Ding ist weg. Weißt du was, du machst jetzt erstmal Mittagsschlaf und dann beten wir mal dafür. Und Piet so, nö, dann beten wir jetzt dafür vor Mittagsschlaf. Okay. Piet in seinem kindlichen Glauben, Jesus, bitte lass mich doch meinen Schatz wiederfinden, der ist so wichtig für mich. Er hat seinen Mittagsschlaf gemacht, ist ohne, dass die Eltern das gesehen oder gemerkt haben, dann aus dem Bungalow raus, ist an die Stelle wieder gegangen, wo die Handtücher jetzt nicht mehr waren, also nur noch Sand, buddelt er irgendwo rum und findet seine Schatztruhe. Ja. Und das war für ihn so ein Hammererlebnis. Und ein halbes Jahr später hat er eine Tüte Gummibärchen geschenkt gekriegt. So eine kleine. Die hat er im Garten vor deren Haus verbuddelt. Genau dasselbe Spiel. Willi buddelt den ganzen Garten da hinten um, der noch nicht, also da war noch so ein bisschen Sandstück. Keine Chance, Gummibärchentüte nicht gefunden. Dann erinnert sich Piet an die Story vom Hollandurlaub und sagt, aber Moment mal, Jesus weiß doch, wo diese Tüte ist. Betet ein Gebet, geht zu dieser Stelle und holt diese Gummibärchentüte raus, schreit durch den ganzen Garten, Jesus ist cool, Jesus ist cool. Und alle Nachbarn waren draußen und guckten. Ja. Also das ist Vertrauen. Das ist kindliches Vertrauen, sich daran zu erinnern, wenn wir was erlebt haben mit Gott. Ja Mensch, Moment mal, da war doch was. Da konnte ich doch Jesus vertrauen. Ja, und egal wie die Situation ist, in Hebräer 11 steht, Gott vertrauen heißt sich verlassen auf das, was man hofft und fest damit rechnen, was man nicht sehen kann. Durch solches Vertrauen haben vorbildliche Menschen früherer Zeiten bei Gott Anerkennung gefunden. Weil wir Gott vertrauen, wissen wir, die Welt ist durch sein Wort geschaffen worden, das Sichtbare ist aus dem Unsichtbaren entstanden. Also Vertrauen und Glaube sind quasi Zwillinge, die kannst du nicht voneinander trennen. Und dann kommen die ganzen Auflistungen, ja, weil Abel vertraute, brachte er ihm ein besseres Opfer dar als sein Bruder Kain. Weil Abraham Gott vertraute, bekam er die Kraft, nochmal Vater zu werden im hohen Alter. Weil Isaak vertraute, segnete er Jakob und Esau. Weil Jakob Gott vertraute, segnete er kurz vor seinem Tod die beiden Söhne. Und so weiter. Weil Josef vertraute, konnte er vor seinem Tod über den künftigen Auszug der Israeliten aus Ägypten sprechen und Anweisungen geben. Und so weiter. Ja? Was ist hier noch? Weil Mose vertraute, wehrte er sich, als er erwachsen war, dagegen, dass die Leute ihm Sohn der Königstochter nannten. Ich zappe mal jetzt kurz weiter. Also all diese Leute, die haben Vertrauen, ja, gehabt, und dann kamen Gottes Verheißungen. Und das finde ich total klasse. In Hebräer 10 steht, werft euer Vertrauen nicht weg, denn eine große Belohnung wartet auf euch, wenn ihr treu bleibt. Also wenn wir vertrauen, ja, eine Verheißung ist immer so ein bisschen an eine Bedingung gebunden. Wenn wir vertrauen, dann wartet eine große Belohnung auf uns, wie auch immer die aussieht. Wenn die groß ist bei Gott, ja, dann muss die mega krass sein. Also ich freue mich drauf. Also werft euer Vertrauen nicht weg. Und in Hebräer 10, ein paar Verse weiter steht, wer mir vertraut und mir die Treue hält, wird leben. Wer aber mutlos aufgibt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Steile Ansage, ja, aber steht in der Bibel. Ich habe es dem Team schon erzählt. Eine Situation, und zwar war ich vor 2 Jahren oder 3 Jahren auf dem Tauernhof zum Skifahren. Und da war ein Landespfarrer, der die Predigt gehalten hat, und er hat erzählt, dass er in Papua-Neuguinea war und mit seinem ganzen Gepäck und so weiter bis zum bestimmten Punkt nur gekommen ist. Und da mussten die Autos und Pferde und was weiß ich was, Esel hatten die dabei, stehen lassen, weil es ging nur noch den Berg hoch zu Fuß. Und es dämmerte schon, es war Nacht, und er sagte, das war so ein kleiner Pfad. Und wir waren schon ganz, ganz oben irgendwo und wir mussten noch ganz lange laufen. Also der Typ, der Eingeborene, der war barfuß, und der hat ihm irgendwie zu verstehen gegeben, es sind nur noch 4 Stunden, die wir laufen müssen. Es war schon dunkel und er sagt, ja, wir kommen dann in die Morgendämmerung. Und der Landespfarrer, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, der sagte, ihm ist richtig komisch geworden, weil neben diesem Pfad war der Abgrund. Und in Papua-Neuguinea ist absolut schwarze Nacht, du siehst nichts. Ja? Und er hat total die Panik gehabt und sagte, ja, wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Ich kenne mich doch hier nicht aus. Und dann hat dieser Eingeborene gesagt, komm mal her, bitte, leg deine Hände auf meine Schultern und ich führe dich. Ja, danke. Und er hat dann gesagt, okay, mir bleibt hier gar nichts anderes übrig, als jetzt zu vertrauen, im Stockdunkeln diesen Mann hier zu vertrauen. Er ist dann nach einer Stunde, hat er ein bisschen mehr Sicherheit gekriegt. Ja, wir waren trotzdem irgendwie mulmig, weil er wusste, genau da ist der Abgrund an der Seite. Und ist ihm aber immer hinterher, und nach 3 oder 3,5 Stunden kam die Morgensonne so ein bisschen raus und er konnte langsam wieder sehen. Und genau so ist es bei Jesus. Ja, wenn du gerade in einer miesen Situation steckst oder in einer freudigen Situation, aber trotzdem im Nebel, ja, du siehst nur noch die Hand vor Augen, du siehst nichts mehr, leg einfach deine Hände auf die Schultern von Jesus. Wir haben hier gerade gesungen im Lobpreis, in einem Lied, I am strong when I am on your shoulders. Ich bin stark, wenn ich meine Arme oder wenn ich auf Jesu Schultern bin und wenn ich meine Hände auf seine Schultern lege, ja, dann kann ich mir sicher sein, trotz allen komischen Gefühlen. Ja, das heißt ja nicht, dass ich mich dann gut fühle. Aber ich weiß, ich komme gut an. Und ich weiß, dass der Morgen kommt, dass die Dämmerung wieder kommt, dass die Sonne wieder irgendwann rauskommt. Und dann kann ich meine Hände auch ein bisschen locker lassen, weil ich weiß, okay, jetzt sehe ich wieder ein bisschen selber, aber trotzdem immer die Hände auf Jesu Schultern lassen. Und das wünsche ich uns, dass wir diese Entscheidung treffen, weil alles mit Entscheidung anfängt. Auch Vertrauen. Vertrauen und Glauben zu entscheiden. Ich halte mich an den Schultern von Jesus fest. Egal, ob ich sehe, ob ich nicht sehe, egal, ob ich jetzt mal gerade in so einer Probe bin, ja, Vertrauensprobe, oder auch nicht. Das wünsche ich mir. Jesus, ich bete, dass du uns die Kraft schenkst, wirklich zu dieser Entscheidung, wer es noch nicht getan hat, den Glauben so festzuhalten und zu entscheiden, dir zu vertrauen, egal in welcher Situation wir stecken, ob wir im Nebel sind, ob wir im Sonnenschein sind, wirklich unsere Hände auf deine Schultern zu legen und uns von dir führen zu lassen. Ja, dann können wir die Arme vielleicht ein bisschen ausstrecken an deinen Schultern, aber trotzdem auf deinen Schultern bleiben. Und wenn wir im Dunkeln sind oder im Nebel, einfach ein bisschen näher rangehen, damit wir dich spüren, damit wir dich fühlen und wissen, du hast den Weg und im Gleichtakt und im Gleichschritt mit dir laufen. Danke, dass du uns da Kraft für schenkst und dass du uns nicht alleine lässt und uns immer sicher an den Ort bringst, wo wir hingehören. Danke, Jesus. Amen.
Denk nicht zu klein von dir. Es geht um Vollmacht statt Ohnmacht. Wir sind so oft ohnmächtig in unserem Leben und denken, wow, was kann ich denn da machen? Und schlimme Erlebnisse sind eine Chance für Gott, übernatürlich zu wirken. Sei nicht betroffen und entsetzt, sondern vertraue auf ihn. Er wird es wohl machen. Aus deinem Mist, den du machst, kann Gott immer noch Dünger machen. Und Gottes Segen einatmen, also Gott empfangen, ist wie ein Einatmen. Und darum Vergebung wieder ausatmen. Wenn ihr so viel empfangt von Gott, einatmen, müsst ihr auch wieder ausatmen. Also, man kann sich das merken, so wie ich atmen möchte, einatmen, ausatmen, so will ich Gottes Vergebung haben, aber auch den anderen wieder vergeben, also Gottes Vergebung annehmen. Schwierigkeiten sollen wir vergeben, weil Menschen bleiben bestehen. Wir haben immer Menschen um uns herum. Wir können die auch nicht wegdenken. Die Schwierigkeiten vergeben, was gewesen ist. Aber überlegt euch mal, wie ihr gesegnet seid von Gott. Schaut mal die ganze Segensliste an. Und dann wisst ihr, ich bin viel zu gesegnet, um mir Sorgen zu machen. Ist eigentlich nicht in Ordnung. Ich bin viel zu gesegnet, um mir Sorgen zu machen. Geht ja auch in die Richtung, was jetzt die Heike gesagt hat. Gott vertrauen. Es gab viele Situationen in meinem Leben, wo ich das einfach gelernt habe zu praktizieren, dass wenn diese Ohnmacht kommt, ich ja diese Vollmacht von Jesus bekommen habe, als Botschafter an Christus Stadt, als königliche Priesterin, als geliebtes Kind, als alles, was wir diese Tage angeschaut haben, wo ihr wisst, das hat Jesus aus mir gemacht. Und dann nehmen wir es einfach mal an und laufen auch da drin. Von meiner Tochter, die Schwiegermutter, lag auf der Intensivstation und die Ärzte haben gesagt, sie wird sterben. Und dann waren die natürlich, mein Schwiegersohn war absolut richtig ohnmächtig auch der Vater. Und sage ich, nein, wir haben Vollmacht empfangen. Du sorgst dafür, dass wir auf die Intensivstation kommen und wir werden beten. Ja, und dann war diese Ohnmacht, was können wir denn schon groß beten? Wir können ja die Hände auflegen, wir können auch gebieten, aber Gott ist der Heiland. Aber in dieser Ohnmacht und wir die Vollmacht anzunehmen, kommt diese Stärke Gottes, weil wir es ja nicht machen müssen. Und so ist diese Frau einfach auch wiederhergestellt worden. Wir sind nach Ägypten gefahren, auf eine Konferenz nach Alexandria, wollten fahren und dann habe ich für mein Team also schon die ganzen Flüge gebucht und dann hieß es, die Konferenz wird verlegt, weil wir sind im Verborgenen, wir müssen uns schützen und wir haben jetzt nicht die Kraft dazu, also wir müssen es verlegen. Ich sage, nein, das darf doch nicht sein. Jetzt müssen wir pro Person, 5 Personen waren wir, 100 Euro, also 100 Franken zurückzahlen. Ich sage, Satan, das ist Bestehlung von dir, ich fordere das Geld zurück. Weil, wir haben alles selbst bezahlt und warum soll ich jetzt noch bestohlen werden? Wir kommen einfach hin auf den Airline, also Swiss-Schalter und sie sagt, ja, ich möchte Ihnen was sagen, es tut mir leid, wir sind überbucht. Ich sage, so, und dann sagt sie, wäre es Ihnen angenehm, wenn Sie in die Business-Klasse gehen? Ich sage, ja, danke, das können wir machen. So, dann waren wir der Business und in der First Class kam dann der koptische Papst herein und ich denke, oh Gott, was hast du hier vorbereitet? Der koptische Papst geht in die erste Klasse. Und dann während des Essens sagten sie zu meinem Mann, es tut uns leid, wir haben kein Business-Essen, würden Sie fürs Glas auch nehmen? Ja, ja, klar. Wir konnten uns das so richtig hinlegen, das war so ein super Flug. Ich bin ja noch nie in der Business-Klasse geflogen. Und dann habe ich gesagt, Herr, was hattest du sagen hier, dass dieser koptische Papst da ist? Und dann sagt er, geh und sprich zu ihm. Und ich dachte, was, ich zum Papst, was soll ich denn sagen? Und da waren noch 2 andere und dann sage ich, Jürgen, komm mit, sagt er, nee, ich gehe da nicht. Ich sage, na gut, dann ging ich mit meiner Freundin und dann ging ich aber an den Papst vorbei und ging zu den anderen. Und dann habe ich mit ihnen gesprochen und er sagt, ich bin nicht der Papst. Ich sage, ich weiß schon, aber Gott schickt mich zu ihnen. Ja, und so haben wir miteinander kommuniziert. Ich habe gesagt, hat die koptische Kirche auch Heilung? Betet ihr auch in Sprachen und so und hin und her? Und er sagte, nein, das gibt es heute nicht mehr. Das war nur damals und so. Und der koptische Papst hat sich dann eingeschaltet und hat gesagt, das Wichtigste ist die Liebe und nicht diese Gaben. Sage ich, ohne die Liebe können wir überhaupt nicht in den Gaben operieren. Wir brauchen diese Liebe. Können Sie uns segnen? Wir haben in Alexandria eine Konferenz, weil der koptische Papst, der lebt auch in Alexandria. Und dann sagt er, nein, Sie haben schon ein Kreuz gekriegt und so. Also er hatte uns so ein Kreuz geschenkt. Naja, und jedenfalls, ich plapperte noch so mit dem anderen, als wir ausstiegen und habe überhaupt nicht gesehen, dass sie da einen roten Teppich ausgerollt haben. Und ich sagte, ah, wir kommen auch nach Alexandria und so und da. Und auf einmal stehen wir vor der Kamera, blitz, 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 roter Teppich und wir gehen als Botschaft an Christi Stadt. So ist Gott, so ist Gott. Oder zum Beispiel waren wir in Brasilien gewesen, im Einsatz in der Kirche und dann war plötzlich so, dass nach dem Gottesdienst ein brasilianischer, also portugiesischer Bruder kam und der war völlig aufgelöst. Ich sage, was ist denn los? Also völlig kaputt. Und ich sage, mir haben sie das Auto gestohlen. Also in Brasilien, wenn du da in dieser Gegend das Auto gestohlen bekommst, kriegst du das nie wieder. Und das wussten die auch. Und der war völlig fertig, der hatte keine Versicherung abgeschlossen und der hatte das Auto bezahlt und er hätte nie irgendwas zurückbekommen. Also der war aufgelöst und sagte zu ihm, zahlst du deinen Zehnten? Sagt er, ja. So sage ich, Satan, jetzt bedrohe ich dich im Namen Jesus. Er zahlt seinen Zehnten, er gibt alles, was ins Reich Gottes gehört. Du darfst ihm nichts rauben und ich fordere zurück, dass dieses Auto wiederkommt. Naja, und die sagten dann Amen und jedenfalls ziemlich energisch haben wir gebetet. Aber Was war denn passiert? Den nächsten Tag hat dieses Auto die Polizei gefunden, ganz in der Nähe von ihnen. Nur die Scheibe eingeschmissen und das Radio hat gefehlt, sonst nichts. So, in Brasilien sind so viele Wunder geschehen an diesem Abend, aber was meint ihr denn, was am wichtigsten war? Dass das Auto wiedergekommen ist. Weil wenn in Brasilien ein Auto gestohlen wird, dann kommt es nie wieder, in Einzelteilen zerlegt. Und so war diese Ohnmacht zu unserer Vollmacht geworden und das Auto war wieder da und die Menschen waren überglücklich. Wir waren in Bern, sind gelaufen auf einer Demo, plötzlich sahen wir, da ist eine Demo, da kommt einer mit so einem französischen Schild, aber ich habe keine Ahnung, was da drauf steht, ich kann kein Französisch. Ich habe nur gesehen, die Israel-Fahne war da irgendwie durchgestrichen, ich habe gesagt, was ist das? Und er konnte kein Deutsch und da liefen wir nach auf den Bernplatz und da war eine Demonstration von Palästinensern und von Arabern und die waren absolut aggressiv und haben diese israelische Fahne verbrannt und es war ein Hin und Her und ich habe gesagt, komm Jürgen. Und dann haben wir uns auf den Sims gestellt und haben um Vergebung gebeten und haben gesagt, Herr, vergib ihnen, rechne ihnen diese Schuld nicht zu und so. Und haben uns da einfach hinformiert und haben dann gesehen, wie auch Gott zusätzlich andere Christen positioniert hat und wir gebeten haben, dass nichts Schlimmeres passiert. So, in jeder Situation, wir schrecken erstmal zurück und denken, oh je, was kommt denn jetzt? Aber erinnert euch immer wieder an eure Vollmacht. Überall, wo ihr geht, überall, wo ihr steht, seid ihr Botschafter an Christi Stadt. Nehmt ihr euren Stand ein und überwindet eure Menschenfurcht. Und so können Zeichen und Wunder geschehen. Eine andere Demonstration war, dass die Soldaten, also dass in der Altstadt eine absolute Schlacht von Chaoten war. Und die Polizei, die Jungen, die waren in diesen Wagen schon drinne, voll montiert. Manchmal gibt es ja da furchtbare, sinnlose Schlägereien. Da bin ich hingegangen und habe gesagt, ich danke euch für euren Dienst. Und ich bete für euch. Und dann sagen die, merci vielmal. Und dann habe ich gesagt, das kann ich jetzt gleich machen. Und dann habe ich die gesegnet und gebetet, dass sie geschützt und bewahrt sind. Und die waren von Herzen dankbar. Und an diesen Tag hat es keinen Krach gegeben, es waren dann noch andere Christen gekommen. Versteht ihr, überall wo ihr geht und steht, aus der Ohnmacht in die Vollmacht hinein und von dem Menschenfurcht in die Überwinder hinein. Jesus Christus hat uns weit mehr als ein Überwinder gemacht. Und so segne ich euch als die Überwinder, die stark im Herrn sind, in der Macht seiner Stärke. Und ich segne euch, dass aus eurer Ohnmacht, aus euren Situationen im Leben Vollmacht wird. So seid gesegnet, ihr und euer ganzes Haus. In Jesu Namen. Amen.